Menschenthemen, heiße Quellen. Der Wiesbaden-Podcast mit Daniela Georgi und Anja Schöpe.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin, wie zu hören ist, nicht Anja Schöpe, sondern Dirk Alexander Lude. Aber sonst in alter, klassischer Besetzung mit Daniel Georgi.
Ja, schönen guten Tag. Heute unser Gast, der gemeinsame Oberbürgermeisterkandidat von CDU und FDP, Thilo von Debschitz. Herzlich willkommen, lieber Thilo.
Schön, dass ich hier sein darf.
Wir wollen heute den Kandidaten mal ein bisschen kennenlernen. Es ist ja gerade erst 4 Wochen her, Stand heute, dass wir einen Oberbürgermeisterkandidaten haben. Was ist denn in diesen 4 Wochen jetzt passiert?
Also mein Leben hat sich gründlich auf den Kopf gestellt, kann ich sagen. Ich bekomme ganz viele Terminanfragen und lerne sehr viele interessante Menschen kennen und ihre Geschichten. Das macht mir großen Spaß. Und ich stelle auch fest, dass viele Leute sich an mich wenden, die Wünsche haben, die sich auch eben erhoffen, dass Wiesbaden vielleicht mit ein bisschen mehr Schwung regiert wird. Ich erhalte viel Zuspruch, ich erhalte sehr wenig Häme. Auch damit muss ich natürlich lernen, umzugehen. Ich bin auf einmal eine öffentlichere Person, als ich es vorher war. Aber wie gesagt, momentan bereitet mir das sehr viel Freude und ich freue mich auch auf den Wahlkampf und noch viele weitere Gespräche mit Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern.
Das können wir jetzt schon mal zusichern, dass es auf jeden Fall vor allem mit uns noch weitere Gespräche geben wird. Heute geht es uns nämlich erstmal darum, dich als Mensch kennenzulernen, damit die Leute einfach wissen, wie tickst du so, was bist du für ein Mensch, was bist du für ein Typ und über die knallharten Inhalte werden wir dann nochmal in einer gesonderten Folge reden.
Gerne.
Und dann fangen wir doch bei dem Mensch, als es noch ein Menschlein war, an, nämlich ein kleiner Junge. Du bist in einer Pfarrerfamilie groß geworden. Dein Vater ist evangelischer Pfarrer.
Genau. Also ich bin 1966 in Offenbach geboren und in der Kleinstadt Oberzhausen aufgewachsen. Übrigens ist das auch die Stadt, in der Nino Haase, der parteilose Bürgermeister von Mainz, aufgewachsen ist. und dort habe ich tatsächlich im Pfarrhaus auch gelebt mit meinen Eltern und meinen 3 Geschwistern. Wir waren also zu 6. Und sicherlich hat das Pfarrhaus auch nachhaltig mich geprägt, weil bei uns an der Tür die unterschiedlichsten Menschen geklingelt haben. Und ich habe dann auch ganz oft als kleiner Junge die Tür geöffnet. Da waren Trauernde, es waren Obdachlose, Menschen, die Alkohol- oder Drogenprobleme hatten. Und ich habe das als kleiner Junge dann eben schon mitbekommen, dass es eben auch eine andere Seite dieser Gesellschaft gibt. Und wir haben uns dann bei den Obdachlosen beispielsweise darum gekümmert, dass sie was zu essen bekommen. Also das hat mich sicherlich geprägt. Unser Haus war ein offenes Haus. Es fanden dann auch im Hobbykeller, wo eine Tischtennisplatte stand, sind dann die Jugendlichen zusammengekommen, die mit der Kirche verbunden waren und haben dort Tischtennis gespielt. Wir hatten einen großen Garten, wo viel Fußball gespielt wurde. Also ich denke schon, dass mich mein Elternhaus nachhaltig geprägt hat.
Ist das vielleicht auch der Grund, warum du dich auch so viel für andere Menschen engagierst, dass das aus dieser Erfahrung herauskommt?
Das kann ich mir schon vorstellen. Das haben mir meine Eltern ja vorgelebt. Meine Mutter ist bis heute noch mit ihren Mitte 80 Jahren Sterbebegleiterin hier bei dem Hospizverein Auxilium. Also ich denke, dieser Aspekt der Nächstenliebe, der wurde mir vorgelebt und deswegen ist das auch für uns Kinder selbstverständlich gewesen, dass wir uns auch für Menschen engagieren, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat.
Jetzt warst du ja nicht nur in Offenbach, das waren ein paar Jahre, kann man sagen. Als junger Mensch, wo du dann angefangen hast, selber zu agieren, bist du dann nach Wiesbaden gekommen. Wie war denn das? Wie kamst du nach Wiesbaden und was hast du da gemacht?
Also ich war Zivildienstleister in Wiesbaden. So bin ich auch 1985 nach Wiesbaden gekommen. Das heißt, im nächsten Jahr sind es 40 Jahre, dass ich hier in Wiesbaden lebe. Ich war Zivildienstleister für den Landeswohlfahrtsverband und habe in einer orthopädischen Klinik gearbeitet als Zivi. Die Klinik befand sich gegenüber von der Gutenbergschule. Dort ist jetzt ein Seniorenheim. Früher war das die orthopädische Klinik in Wiesbaden und dort war ich im Operationssaal eingesetzt. Das heißt, ich habe dort wirklich auch bei den Operationen als Assistent am Operationstisch gestanden. Ich habe die Instrumente sterilisiert, die für die Eingriffe erforderlich waren. Ich war aber auch DJ im OP. Das heißt, wenn Leute reinkamen, Patienten, die dann nur eine Spinalbetäubung hatten, das heißt, die ab der Hüfte abwärts betäubt waren, die haben ja obenrum alles mitbekommen Und denen habe ich dann Kopfhörer aufsetzen können und die konnten sich entscheiden, wollen sie Mozart hören, wollen sie Grönemeyer hören. Das heißt, das gehörte auch zu meinen Aufgaben als Zivildienstleistender.
Ja, weil dann bringst du ja schon ein breites Portfolio mit an Fähigkeiten, die auch ein Oberbürgermeister tatsächlich braucht, nämlich die Fähigkeit, sich auch in verschiedene Menschen und Bedürfnisse hineinzuversetzen und auch sagen, vorurteilsfrei ein offenes Ohr erstmal zu haben, um überhaupt zu hören, wo drückt der Schuh, was ist los.
Genau, ja. Und das Interessante beim Zivildienst war auch, dass ich da relativ früh, es ging immer schon um 5:30 los, überhaupt nicht meine Zeit normalerweise, aber dafür war ich mittags dann schon fertig und habe dann nachmittags für den Wiesbadener Kurier als freier Mitarbeiter gearbeitet und bin zum Beispiel in Filmvorführungen gegangen und habe Filmkritiken geschrieben fürs Feuilleton oder Musikkritiken, habe mich also dann darüber hinaus in dieser Stadt dann auch nochmal ausleben können, habe vieles aufnehmen können und auch dann meine Meinung natürlich dazu, meine Haltung zu den verschiedenen Kulturveranstaltungen in eine Schriftform gebracht. Und mir hat das, also diese Zeit, diese Zivildienstzeit, war vielleicht ein bisschen lang. Ich fand das immer ungerecht, dass ich länger dienen musste als meine Mitschüler, die bei der Bundeswehr waren. Aber ich will diese Zeit nicht missen und würde mir wünschen, dass heute es auch wieder mehr Leute geben würde, junge Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr beispielsweise machen und einfach mal vielleicht Bereiche dieser Gesellschaft entdecken, die für sie bisher verborgen geblieben sind.
Das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, den gerade auch die CDU auf ihrem Bundesparteitag ja nochmal wirklich angegangen ist, dass es eben wirklich wichtig ist, solche Erfahrungen als junger Mensch ja machen zu können. Also von daher unterstützen wir das auf jeden Fall und hoffen, dass sich da ein bisschen was bewegt.
Du warst ja dann nicht nur Zivildienstleistender in Wiesbaden. Es kam dann die Hochschule Rhein-Main, da hast du studiert, in Richtung Grafik. Wie kam es denn zu Grafik?
Also ich hatte zwei Berufswünsche, entweder Journalist, weil das Schreiben hat mir großen Spaß gemacht, oder Gestalter. Ich habe dann, um mich so ein bisschen besser orientieren zu können, ein Praktikum gemacht bei einer Wiesbadener Designagentur. Das hat mir viel Spaß gemacht. Die haben dort bei der Arbeit auch immer Jazzmusik gehört und es gab einen Koch, der da gekocht hat. Und ich dachte in meiner naiven Vorstellung, dass das dann immer so sein wird. da ging es erstmal darum, dass ich die Aufnahmeprüfung bestehe. Die fand dann in Darmstadt statt, in der Orangerie, und dort habe ich aber die Aufnahmeprüfung bestanden, konnte also nachweisen, dass ich gestalterisches Talent habe und mich dann entschieden für die damals Fachhochschule in Wiesbaden, heutige Hochschule Rhein-Main, dort visuelle Kommunikation zu studieren. Und das hat mir riesigen Spaß bereitet, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung in meinem Leben.
Und das hat sich dann quasi nicht nur als Beruf, sondern auch als Berufung quasi dargestellt. Ich wollte aber, bevor wir nochmal in die Grafik gehen, du bist aber auch sportlich hier engagiert.
Ja, ich spiele Tennis in einem Wiesbadener Verein im Nerotal. Und dort
keine Ahnung, welches
jetzt Verein. Jetzt wissen wir alle, da wo auch Hockey gespielt wird.
Da wird auch Hockey gespielt, ja. Genau. Das macht mir einen riesigen Spaß. Da kämpfe ich mich komplett ab und verlasse dann mit hochrotem Kopf den Platz. Habe mich in meiner Altersgruppe, das ist 55 plus in der Mannschaft, jetzt auch an Platz 1 hochgespielt. Ich bin jemand, der, wenn er auf den Platz geht, schon auch gewinnen will. Das möchte ich auch allen zurufen, die gegen mich antreten bei der Oberbürgermeisterwahl. Aber es soll auch immer mit Spaß und Respekt verbunden sein. Und das bereitet mir große Freude. Also Sport ist mir im Leben wirklich sehr wichtig.
Ich will nochmal den Punkt Oberbürgermeisterwahl tatsächlich aufgreifen. Die Leute fragen sich ja mit Sicherheit auch, wie wird man sowas oder wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Das ist ja jetzt sagen, vielleicht nicht für alle die absolut naheliegendste Lösung gewesen. Wie kam es dazu? Vielleicht erzählst du uns darüber ein bisschen was.
Genau, also du hast völlig recht, das stand für mich jetzt auch nicht auf dem Zettel, dass ich Oberbürgermeister werde in Wiesbaden. Das wurde in meiner Firma und auch in der Familie immer so als Spaß gesagt, wenn ich irgendeine Initiative losgetreten habe, also beispielsweise als Russland die Ukraine angegriffen hat, haben wir quasi noch am selben Tag bei mir im Rotary Club entschieden, wir machen eine große Hilfsinitiative. Und das ist dann eine der größten privaten Hilfsinitiative hier im Raum geworden. Wir haben bereits 26 Fahrten organisiert. Und immer wenn ich solche Initiativen lostrete, dann hieß es so aus Spaß in meiner Familie, Thilo wieder auf dem Weg zum Oberbürgermeister. Aber das war natürlich nie mein Plan. Aber in diesem Sommer erhielt ich tatsächlich einen Anruf, und zwar von Astrid Wallmann, die ich schon seit vielen Jahren kenne, die mich fragte, ob ich denn bereit wäre, als Oberbürgermeisterkandidat der CDU ins Rennen zu gehen. ich habe dann im Verlauf des Gesprächs gemerkt, dass sie das ernst meint und habe ihr dann auch versprochen, dass ich diese Anfrage mit der nötigen Ernsthaftigkeit prüfe. Habe dann auch erstmal 3 Tage lang mit niemand gesprochen, sondern habe erstmal für mich versucht zu klären, ob ich A, mir diese Aufgabe zutraue, B, ob mir auch klar ist, was das bedeutet, sowohl für mich als auch für meine Liebsten und auch für meine Firma. Und dann habe ich dann 3 Tage später mit meiner Frau gesprochen, die aber gesagt hat, sie würde mich da voll unterstützen und sie glaubt auch, dass das genau das Richtige wäre. Ich habe mit vielen engen Freunden gesprochen, die da sehr schonungslos mit mir alle Aspekte durchgegangen sind einer solchen Kandidatur und auch des Postens eines Oberbürgermeisters. Aber alle waren der Meinung, dass ich das auf jeden Fall versuchen soll, weil ich dafür der Richtige sei. Und deswegen werfe ich mich jetzt hier ins Rennen. Bisher macht mir das großen Spaß. Für mich liegt ein großer Reiz darin, diese meine Stadt, in der ich ja wie gesagt seit fast 40 Jahren lebe, zu gestalten. Ich bin auch hier in dieser Stadtgesellschaft ziemlich gut vernetzt. Natürlich fehlt mir die Bekanntheit des aktuellen Oberbürgermeisters, der auch jeden Tag in der Zeitung zu sehen ist. Das muss ich versuchen zu kompensieren, indem ich möglichst viele Menschen kennenlerne. Aber mir bereitet das große Freude und die Vorstellung, dass ich doch an einigen Stellschrauben hier drehen kann, um die Stadt nach vorne zu bringen, ist für mich eine positive Perspektive.
Und eine Sache hast du jetzt nicht erwähnt, die hatte ich eingangs schon mal erwähnt. Du bist ja nicht nur der Kandidat der CDU.
Richtig.
Sondern du bist der gemeinsame Kandidat von CDU und FDP. Und das ist ja auch schon ein Stück weit was Besonderes, dass sich die beiden Parteien darauf verständigt haben, gemeinsam einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, der ein Vertreter der bürgerlichen Mitte ist und als solcher tatsächlich versuchen will, diese Gräben auch, gerade diese Parteigräben, die das Linksbündnis ja doch auch aufgerissen hat, eben zu kitten.
Genau, also die FDP will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, die haben mich auch sogar schon offiziell nominiert. Da bin ich auch sehr dankbar und ich finde auch, dass beide Parteien da Mut beweisen, ihre Parteiinteressen ein Stück zurückzunehmen und zu schauen, welche Person ist möglicherweise am besten geeignet für den Chefposten im Rathaus. Und ich höre auch von vielen Menschen, mit denen ich rede, die mir gegenüber unvoreingenommen sind, dass sie sagen, die Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden haben auch so ein bisschen die Faxen dicke von diesen Grabenkämpfen und von dem Abnutzungskampf im Rathaus und freuen sich, wenn da jemand kommt, der vielleicht mit einem etwas geöffneteren Blick diese Geschicke der Stadt leitet und eher auf Argumenten und Fakten seine Entscheidungen trifft und Ideen nicht danach beurteilt, ob sie von links oder von rechts kommen.
Gleichwohl man natürlich durchaus auch festhalten darf, dass du den Themen und Werten von CDU und FDP ja durchaus sehr verbunden bist.
Ja, ansonsten hättet ihr ja gar nicht in Erwägung gezogen, mich aufzustellen. In der Tat habe ich dann mir natürlich überlegt, was würde ich in Wiesbaden anders oder neu machen und habe das vorgestellt gegenüber einer Findungskommission, gegenüber auch vielen Mitgliedern der CDU und der FDP. Und daraufhin hat man dann beschlossen, dass man mich als OB-Kandidat nominieren möchte. Und ansonsten hätte es keine Überschneidungspunkte gegeben, wäre ich natürlich jetzt nicht der OB-Kandidat, der ich bin.
Ich wollte nochmal auf den Moment zurückkommen, als Astrid Wallmann angerufen hat. Das ist ja die ranghöchste Vertreterin in Hessen. Die ist ja Landtagspräsidentin. Ich hatte mal ein Erlebnis, bei uns zu Hause hat mal Werner Reinke angerufen. Das war ja meine HA3-Ikone damals. Und ich bin fast umgefallen, als er gesagt hat, hier ist Werner Reinke. Und als Astrid Wallmann angerufen hat, was war das für ein Gefühl? Hast du gedacht, das ist jetzt versteckte Kamera oder was?
Nein, Astrid Wallmann kenne ich schon seit einigen Jahren, weil wir als Designagentur ja unter anderem auch für den Hessischen Landtag viel gemacht haben. Wir schätzten uns und in der Tat war es aber ein ungewöhnlicher Moment, weil sie mir erst eine WhatsApp schrieb und fragte, ob sie mich am nächsten Tag anrufen könne. Und ich dachte, warum so geheimniskrämerisch? Natürlich kann sie mich jederzeit anrufen. Und als sie mich dann anrief, fragte sie, Herr von Debschitz, sitzen Sie? Und das war dann für mich auch ungewöhnlich. Das hat mir am Telefon auch noch niemand gesagt. Ich saß dann und so hat sie dann die Anfrage an mich gerichtet, ob ich mir vorstellen könne, Oberbürgermeisterkandidat zu werden. Und wie schon gesagt, ich habe dann aus ihrer Stimme herausgehört, dass sie das ernst meint und wollte dann diese Anfrage mit der nötigen Ernsthaftigkeit auch prüfen. Aber das war schon in der Tat ein Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde.
Es gibt ja viele Gründe, warum man eine Person auswählt und fragt, ob sie Oberbürgermeisterkandidat werden möchte. Eine war sicherlich auch, dass du ein erfahrener und erfolgreicher Geschäftsmann bist. Denn es kam es sind ja oft Menschen, die ein Leben beeinflussen. Du hast dann einmal einen Menschen getroffen, nämlich Laurenz Nielbock. Ja. Und der hat dann auch dein berufliches Leben oder ihr gemeinsam habt das dann verändert.
Genau, Laurenz ist ein Studienfreund von mir, mit dem ich auch schon während des Studiums sehr gut harmoniert habe. Nach dem Studium haben wir dann erstmal Fehler auf Kosten anderer gemacht, waren also in verschiedenen Unternehmen tätig und beide auch in New York in verschiedenen Agenturen. 1997 haben wir dann beschlossen, dass wir uns beide zusammentun wollen und wir sitzen uns jetzt seit 27 Jahren jeden Tag, jeden Werktag gegenüber. Es ist fast wie so eine nochmal alternative Ehe, die wir da führen. Es macht großen Spaß mit ihm und er ist genauso engagiert, nicht nur unternehmerisch, sondern auch sozial wie ich. Wir ergänzen uns da sehr gut und in der Tat ist das jetzt schon so eine lange Erfolgsstory. Wir haben mittlerweile insgesamt 11 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch als Strategie- und Designagentur viele Dinge hier in Wiesbaden geprägt. Also ein Beispiel ist, dass wir die visuelle Kommunikation vom Museum Reinhard Ernst verantworten, das gerade erst in Wiesbaden eröffnet hat und eine riesige Strahlkraft für diese Stadt entfaltet. Oder wir haben das Logo gemacht vom Rhein-Main-Kongress-Center. Es gibt also ganz viele Aspekte oder Hessisches Staatsballett, seit Gründung betreuen wir das. Viele Aspekte, die Dinge betreffen, die hier in Wiesbaden passieren. Wir fühlen uns dieser Stadt sehr zugewandt. Wir engagieren uns auch sozial in dieser Stadt, sodass wir eine enge Verbindung zu Wiesbaden aufbauen konnten, auch im unternehmerischen Bereich.
Diese Agentur heißt schlicht und einfach Q, also wie der Buchstabe Q?
Ja, wir sprechen es Englisch aus, wir sagen Q, weil wir nämlich damals überlegt hatten, 1997, wie nennen wir denn unsere Firma? Und bei den Namen Thilo von Debschitz und Laurenz Nielbock, wenn wir die Agentur so nennen würden, wären wir den ganzen Tag nur am Buchstabieren. Deswegen haben wir dann überlegt, okay, was gäbe es dann noch für andere Ideen? Und dann fiel uns irgendwann ein, dass der kreative Helfer von James Bond Q heißt.
Mhm. Ja.
Und wir sind ja auch die kreativen Helfer für die verschiedenen Kundinnen und Kunden, die uns ansprechen. Dann haben wir uns überlegt, okay, dann ist Q vielleicht genau der richtige Name. Das kann man sich merken, das ist nur ein Buchstabe. Der beim Scrabble hat er die höchste Punktzahl, nämlich 10. Es gibt also fast nur positive Konnotationen, sodass wir gesagt haben, wir versuchen es mal mit diesem einen Buchstaben. Und das war nicht ganz so einfach, einen Namen einzutragen, der nur aus einem Buchstaben besteht. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Aber mittlerweile ist es so, dass unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber alle sagen, so, wir schicken das zu Q, wir rufen mal Q an. Und der Name hat sich mittlerweile dann doch etabliert.
Solange es nicht wie bei James Bond auch vorkommt, dass deine Erfindungen dann auch manchmal einen anderen Weg gehen, nämlich in Explosionen auflösen, wie das zumindest in alten James Bond-Filmen der Fall ist, dann ist ja alles gut.
Nee, haben wir bisher noch nicht hingekriegt.
Und ohne Lizenz zum Töten.
Genau.
Ihr habt was ganz Spannendes gemacht, als ich das im Vorfeld nochmal mir angeschaut habe. Das ist ja unglaublich. Und zwar, ihr habt eine Schriftart, eine Schriftart erfunden, sozusagen?
Nee, das ist nicht ganz richtig, sondern wir haben nur diese Schriftart versucht zu promoten. Also die Schrift gab es schon. Die Geschichte ist diese, dass Microsoft für seine Programme Word, Excel, PowerPoint bisher eine Schrift hatte, die Calibri heißt, die viele Menschen verwenden. 1,2 Milliarden Menschen nutzen diese Systemschrift Calibri. Und dann hat Microsoft, ich glaube, nach 17 Jahren festgestellt, dass diese Schrift gerade für digitale Anwendungen nicht so gut geeignet ist. Und es gab insgesamt 5 Alternativen für diese Schrift. Und Microsoft bat die Community, also alle Nutzerinnen und Nutzer ihrer Programme weltweit, doch abzustimmen, welche von diesen 5 Schriften die beste sei. Und wir haben dann gesehen, dass eine dieser Schriften Bierstadt heißt. Gar nicht benannt nach dem Stadtteil in Wiesbaden, sondern benannt nach Alfred Bierstadt, einem Landschaftsmaler, der in Amerika lebte. Aber wir haben natürlich als Wiesbadener gesagt, Mensch, wenn da eine Schrift Bierstadt heißt und die macht das Rennen, dann würden 1,2 Milliarden Menschen mit der Schrift Bierstadt jeden Tag arbeiten. Und was kann es Wiesbaden Besseres passieren, als dass Bierstadt so eine Bekanntheit erlangt? Und deswegen haben wir die Werbetrommel für Bierstadt gerührt, auch nachdem wir festgestellt haben, das ist in der Tat auch die beste Schrift. Also die eignet sich wirklich von allen Kandidatinnen und Kandidaten, die da als Schrift zur Verfügung standen, am allerbesten, ist am besten ausgebaut. Und dann haben wir eine große Aktion gemacht, die dann auch pressemäßig Wellen schlug. ich muss dazu sagen, meine Eltern leben in Bierstadt. Das heißt, es gab noch eine weitere persönliche Motivation, warum ich diese Schrift nach vorne peitschen wollte. Es gab Fußmatten mit Bierstadt-Sprüchen, es gab T-Shirts und Postkarten. Also wir haben da eine relativ große Aktion draus gemacht. Und mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken wir auf diese Kampagne, denn Bierstadt hat tatsächlich das Rennen gemacht, also ist tatsächlich die Schrift geworden, die Microsoft auserkoren hat. Aber auf den letzten Metern wurde diese Schrift noch umbenannt, und zwar in Aptos. Das heißt, jetzt ist diese Schrift Bierstadt zwar als Schrift in der Nutzung, aber unter einem anderen Namen. Es gibt trotzdem noch, weil die Schrift Bierstadt so vielen Leuten in der Testphase gefallen hat, gibt es immer noch Bierstadt im Dropdown-Menü. Also man kann sie immer noch auswählen als Schrift, allerdings dann nur mit 4 Schnitten. Und die neue Systemschrift von Microsoft heißt Aptos.
Ja, schade, ich bin tatsächlich in Bierstadt aufgewachsen, deswegen hätte es mich auch außerordentlich gefreut, wenn sie auch weiterhin Bierstadt heißen würde. Aber gut.
Ja. Aber in den Vereinigten Staaten könnte man wahrscheinlich Bierstadt irgendwie schwierig sagen. Oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht war es auch politisch nicht ganz korrekt, mit Bier eine Schrift zu benennen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, Bierstadt war eine... Wir fanden eine lustige Aktion. Wir haben damit viel Pressewirksamkeit auch für Wiesbaden und für Bierstadt entwickeln können. Und letztlich heißt sie leider Aptos.
Kommen wir mal zu anderen Dingen parallel zu deinem beruflichen Leben. Du hast auch oder bist auch als Autor tätig. Und da hast du zum ersten Mal auch Fritz Kahn entdeckt. Das wird jetzt vielen der Name nicht sagen, aber er ist sehr bedeutungsvoll.
Genau, Fritz Kahn war der Pionier des Infografikdesigns. Er hat als Arzt und als Autor in der Weimarer Republik, also wir sprechen hier von 1925, hat er den menschlichen Körper erklärt mit ganz fantastischen Illustrationen. Es gibt zum Beispiel ein Motiv, das heißt der Mensch als Industriepalast. Da blickst du durch einen Körper und siehst im Körper lauter kleine Arbeiter, die Maschine des Körpers am Leben erhalten.
Habe ich gesehen, wie so ein kleines Wimmelbild ist.
Genau. Und so hat er es geschafft mit Illustrationen, die er nicht selber angefertigt hat, sondern das haben dann Grafiker, Illustratoren für ihn gemacht, die Menschen für den menschlichen Körper, für den eigenen Körper zu interessieren. Was allerdings dann passiert ist, ist, dass seine Bücher verboten wurden, weil er Jude war. Er musste Deutschland verlassen. Er hat auch Zeit des Antisemitismus überlebt. Aber sein Werk ist komplett in Vergessenheit geraten. Und ein großer Zufall, nämlich als ich in New York war, habe ich den Sohn von Fritz Kahn zufällig kennengelernt. Ergab dann, dass meine Schwester und ich diesen Schatz wieder gehoben haben. Wir haben ein Buch veröffentlicht, das im Taschenverlag erschienen ist. Das ist ein Coffee Table Book Verlag, der seine Bücher weltweit distribuiert. Und so haben wir diesen Schatz, sage ich mal, der Vergessenheit und der Kulturzensur der Nazis entreißen können. Und man kann sich heute wieder mit den Abbildungen von Fritz Kahn auseinandersetzen. Wird auch übrigens in vielen Hochschulen gelehrt, sodass Menschen mit diesem Werk von Fritz Kahn wieder in Berührung kommen.
Also du hast das quasi wieder in Erinnerung gerufen.
Gemeinsam mit Uta, mit meiner Schwester, die in Berlin lebt.
Mit der machst du viel, mit deiner Schwester.
Ja, also meine Schwester ist auch sehr kulturaffin, war auch wie ich in New York und es braucht nicht viel, um uns beide zu begeistern und wir arbeiten ganz gut zusammen. Sie hat mich auch unterstützt bei meinem jüngsten Projekt, wo es auch wieder um ein kreatives Werk eines Juden gegen Kurt Bloch, der sich in Holland vor den Nazis versteckt hat. Der war 3 Jahre lang im Versteck und während dieser 3 Jahre hat er für sich eine kreative Überlebensstrategie gefunden und hat fast 500 Gedichte geschrieben. Diese Gedichte waren jetzt fast 8 Jahrzehnte in einer Kiste in New York und wir haben diesen Schatz wieder sichtbar gemacht im Rahmen einer großen Webseite, die ich gemeinsam mit meiner Agentur umsetzen konnte und mit der Hilfe von vielen, vielen Freiwilligen in aller Welt. Und da hat auch Uta wieder mitgewirkt.
Und das ist ja so ein bisschen eine Parallele zu Anne Frank, kann man sagen.
Auf jeden Fall.
In männlich.
Ja.
Das Schöne ist, er hat es überlebt.
Er hat es überlebt. Anne Frank wurde ja im August 1944 mit ihrer Familie verraten und ist dann umgekommen. Kurt Bloch hat bis zur Befreiung ausgeharrt in seinem Versteck und hat sich dann, nachdem er befreit wurde, erstmal orientieren müssen. Da war er 37 Jahre alt, seine Familie war ausgelöscht. Er lernte dann in Amsterdam eine 17 Jahre jüngere Frau kennen, Ruth, die ebenfalls wie er eine Jüdin war und überlebt hat. Und beide sind dann nach Amerika gegangen, ausgewandert und Ja, Ruth hatte übrigens gestern ihren 99. Geburtstag. Die lebt noch an der Upper West Side und mit ihr bin ich in engem Kontakt.
Eine KZ-Überlebende.
Genau, sie hat verschiedene KZs überlebt, weil sie in einer Arbeitstruppe war und für Philips und Telefunken Kupferdrähte gedreht hat. Und sie ist eine Auschwitz-Überlebende mit einer Nummer auf dem Arm.
Genau, das habe ich bei dir im Post gesehen, dass es Menschen gibt, die dann fragen, was die Nummer zu bedeuten hat.
Genau, und darauf hat sie dann in der Subway geantwortet, das ist meine Telefonnummer, weil sie dem Menschen nicht ihre gesamte Lebensgeschichte erzählen wollte. Aber es sind einfach dann sind bewegende Begegnungen für mich als Nazi-Enkel. Also mein Großvater war Oberst im Zweiten Weltkrieg. Mein anderer Großvater hat sich kurz nachdem er erfahren hat, dass Hitler tot ist, sich das Leben genommen. Also für mich als jemand, der 1966 geboren ist, ist es immer wichtig gewesen zu fragen, wie konnte so etwas passieren? Und vielleicht ist das auch ein innerer Motor dafür, mich mit solchen Themen wie Fritz Kahn oder Kurt Bloch auseinanderzusetzen und da auch Werke oder einen Nachlass wieder sichtbar zu machen, der auch wieder an die Öffentlichkeit gehört. Und vor allen Dingen gerade in einer Zeit, wir haben gerade Landtagswahlen gehabt in Ostdeutschland, in einer Zeit, wo Rechtsextreme unheimlich viele Stimmen bekommen und ich mich frage, wie kann das denn sein? Kann sich Geschichte denn wirklich in dieser Form wiederholen? Ist das nur Protest oder wie gehen wir um mit Parteien, die Rechtsextremen nicht nur eine Zuflucht bieten, sondern Rechtsextreme auch in entscheidende Positionen heben? Ich kann das nicht verstehen und will auf jeden Fall alles tun, damit sich Geschichte nicht mehr wiederholt.
Umso beeindruckender oder umso toller finde ich es tatsächlich, dass du dann sagst, ich resigniere nicht, was manche ja machen, sondern bist jetzt sozusagen erst jetzt oder erst recht jetzt bereit und sagst, ich möchte selber politische Verantwortung übernehmen. Zwar natürlich auf einer anderen Ebene, auf der kommunalen Ebene, aber genau das ist so wichtig, dass sich Menschen dann auch mit Herzblut einbringen und mit Engagement. Und das finde ich großartig, dass du dich da bereit erklärt hast. Mhm. Was mich interessieren würde, du hast ja wirklich ein so breites Portfolio anzubieten und hast so viel schon erlebt in deinem Leben. In den letzten 4 Wochen, die ja nochmal ganz anders waren als alles vorher, was hat dich denn bisher am meisten überrascht oder am meisten beeindruckt?
Du, ich kann dir da gar nicht eine Antwort drauf geben, weil ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen spreche. Ich spreche mit den Schwulen und Lesben in der CDU. Ich spreche mit Senioren, die natürlich ganz eigene Wünsche und Bedürfnisse haben. Ich war im Tierheim mit meiner Familie. Das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil ich gesehen habe, mit wie viel Herzblut und Engagement die Menschen dort unterwegs sind. Und wenn ein Tier nicht vermittelt wird und droht eingeschläfert zu werden, wie das den Menschen dort nahe geht, die dort arbeiten, welche Tiere dort überhaupt Obdach finden, was da teilweise schon passiert ist, mit welchen Schicksalen die sich teilweise rumschlagen mussten. Also ich kann dir darauf nicht eine Antwort geben. Für mich ist einfach nur gerade das eine sehr, sehr spannende Reise. Ich erlebe ganz viel, ich nehme ganz viel auf. Ich lerne auch ganz viele Zahlen. Ich weiß, wie viele Hunde in Wiesbaden leben. Ich weiß, wie viele Autos in Wiesbaden fahren. Und bisher, also vielleicht fragst du mich in 4 Wochen nochmal, vielleicht ist dann eine Sache besonders hängen geblieben, aber aktuell werde ich einfach übermannt von so vielen Geschichten, die ich mir alle aufschreibe. Also ich schreibe auch jeden Tag auf, was mir gerade so passiert auf meiner Reise als Oberbürgermeisterkandidat. Das ist in der Mehrzahl, sind das wirklich schöne Sachen, interessante Begegnungen. Es gibt nur ganz wenig, was vielleicht ein bisschen irritierend ist, was auch dann von Leuten kommt, die mich gar nicht kennen, die mir aber negative Zuschreibungen machen. Da hoffe ich nur, dass, wenn man mich kennenlernt, dass man dann vielleicht vorurteilsfreier auf mich blickt und vielleicht auch mit der einen oder anderen Idee, die ich mitbringe, mitgehen kann.
Das ist übrigens eine ganz bemerkenswerte Eigenschaft, die mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, weil ich ja auch das Vergnügen hatte, mit dir häufiger unterwegs zu sein. Thilo notiert sich immer ganz viel, wenn er im Gespräch ist. Nicht, weil er irgendwie nicht zuhört, sondern weil er einfach möchte, dass es sozusagen für deine spätere Arbeit bleibt. Genau. Und ich habe noch nie einen Menschen auf dem Smartphone so schnell tippen sehen. weil wenn ich mir tatsächlich Notizen machen muss, was schnell geht, mache ich handschriftliche Notizen und du tippst immer mit und hast dann wirklich am Ende, was man auch ja deinen Statements auf Facebook dann entnehmen kann, wirklich bis ins Letzte durchdrungen, was gesagt wurde und hast es aufgegriffen und hast es direkt umgesetzt und hast auch schon teilweise erste Ideen vorgetragen. Also ich finde das sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Also mir hilft das Mitschreiben dabei, es auch zu memorieren, also mir das zu behalten, was gesagt wird. Denn sonst ist nach einer Stunde, wenn ich ein langes Gespräch führe, ist die Hälfte vergessen. Deswegen ist das für mich wichtig, dass ich Dinge aufschreibe und dann auch für mich versuche, so eine Essenz daraus zu ziehen und zu gucken, was was kann ich denn jetzt daraus machen? Also was ist der Lerneffekt für mich und was ist möglicherweise auch, wo es Handlungsbedarf, den ich dann als Oberbürgermeister abdecken kann.
Das zeigt auch, in welcher Tiefe und Ernsthaftigkeit du dich dem Ganzen annimmst. Und das, ja, finde ich einfach gut.
Das ist ja auch ein Rollenwechsel. Du bist jetzt quasi ein bisschen auch in die Politik gegangen, warst ja früher ein, in Anführungszeichen,
Obachter.
Normaler Bürger. Ja. Da kannst du ja jetzt auch Dinge, die dir vorher schon aufgefallen waren, theoretisch ändern, wenn du dazu vom Wähler, also den Zuspruch bekommst. Was hat dich denn mal so in Wiesbaden vor allen Dingen aufgeregt? Wo hast du gedacht, das ist ein Kernproblem, da müssen wir unbedingt grundlegend mal dran?
Ich glaube, das, was die meisten Leute auch persönlich am stärksten bewegt, ist das ganze Thema Verkehr. Mit wem ich auch spreche, jeder hat dazu eine eigene Meinung. Viele, es emotionalisiert viele. Und das, da wäre beispielsweise ein Anknüpfungspunkt von mir, in diesem Bereich aktiv zu werden. Über die genauen Inhalte führen wir noch ein gesondertes Gespräch. Aber das ist sicherlich ein Thema. Davon sind wir auch als Familie oft betroffen, wenn meine Tochter mit dem Bus zur Hochschule fahren will und der Bus kommt nicht. Das sind also Aspekte, die uns natürlich dann schon betreffen. Es gibt aber auch andere Bereiche, zum Beispiel den Bereich der Digitalisierung. Bei uns in der Agentur arbeiten wir extrem digital und deswegen ist es dann für mich schon frustrierend zu erleben, dass in bestimmten Bereichen dieser Stadt wir noch auf einem sehr alten Stand sind und man sich dann vielleicht PDFs ausdrucken muss, um einen bestimmten Prozess voranzukommen, anstatt sowas digital zu lösen. Oder auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Auch da sind wir in unserer Agentur sehr, sehr weit. Und da kann ich mir vorstellen, dass auch da Wiesbaden sehr profitieren könnte in verschiedenen Bereichen. Also wo man hinschaut, da natürlich auch das Thema soziales Wohnen oder auch gerade Wirtschaft. Du hast gesagt, ich bin Unternehmer. In der Tat liegt es mir sehr am Herzen, dass die Wirtschaft auch eine starke Stimme bekommt in Wiesbaden, dass sich Unternehmen hier auch neu ansiedeln können. Das ist ja wichtig, damit wir Gewerbesteuer einnehmen und auch soziale und kulturelle Projekte bezahlen können. Also es gibt ganz viele Aspekte, denen ich mich zuwenden möchte. Natürlich immer unter dem Aspekt, dass sich die politischen Verhältnisse in Wiesbaden nicht ändern kann. Die ändern sich frühestens bei der Kommunalwahl 2026. Aber ich habe trotzdem Befugnisse als Oberbürgermeister, von denen ich natürlich dann Gebrauch machen werde.
Gibt es denn auch so Ziele? Also du hast ja gesagt, du hast 3 Tage mal nur für dich drüber nachgedacht, dass man dann gedacht hat, na gut, wenn es klappen würde, dann würde ich gerne das erreichen.
Naja, ich bin ja Gestalter, denke oft visuell und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Wiesbadener Lilien gerade so ein bisschen am Vertrocknen sind. Das ist so
unser Wappen.
Ja, genau, unser Stadtwappen. Ich möchte die Lilien wieder zum Blühen bringen und das möchte ich nicht nur auf jetzt einzelne Aspekte beschränken, sondern ich möchte das auch zum Lebensgefühl der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener machen, dass die einfach das Gefühl haben, sie leben in einer lebenswerten Stadt und einer Stadt mit Visionen, eine Stadt, die sich nach vorne entwickelt. Aktuell habe ich das Gefühl, gerade so wird es mir zumindest aus den Gesprächen geschildert, dass so ein gewisser Mehltau über der Stadt liegt, dass vielleicht auch die Visionen fehlen. Und da möchte ich versuchen, mit meiner Expertise als Unternehmer einerseits, aber auch als Kreativer andererseits, neue Impulse zu setzen.
Das klingt doch großartig. Also unsere Unterstützung hast du da auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir dann im März 2025 sagen können, dass du dir nicht nur den Ort deiner Kindheit mit Nino Haase teilst, sondern auch die Tatsache, dass du es genau wie er auf den Posten des Oberbürgermeisters geschafft hast.
Es ist übrigens auch ein Plan, dass ich einen Tag hospitiere bei Nino Haase, dass ich einfach mal mitgehe und sehe, wie ist das für ihn als Oberbürgermeister, wie geht er mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um. Das steht also auch schon auf meinem Terminzettel.
Telefon Debschitz, der Kandidat von CDU und FDP für den Oberbürgermeister in Wiesbaden. Dankeschön, dass du heute hier warst.
Vielen Dank.